In Kenia werden eben auch Sozialausgaben massiv gekürzt. Vor allen Dingen wird versucht, Steuereinnahmen irgendwie zu erhöhen, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und vielleicht hat man das auch hier in Deutschland mitbekommen, dass es eben im Zuge von so Steuererhöhungen, die dann auch vor allen Dingen die einkommensschwächsten Gruppen in der Bevölkerung besonders stark betroffen hätten, zu massiven Protesten gekommen ist und im Zuge dessen eben auch viele Menschen ihr Leben verloren haben, von den kenianischen Sicherheitskräften erschossen wurden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Entwicklung braucht Entschuldung. Was sich hinter der Kampagne Erlassjahr.de verbirgt. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo. Das Jubeljahr hat es als geflügeltes Wort aus dem Alten Testament in die Alltagssprache geschafft. Wenn etwas alle Jubeljahre passiert, dann kann das ganz schön lange dauern. Dahinter versteckt sich eine Bibelstelle aus dem Buch Levitikus. Alle 50 Jahre sollten die Israeliten ein Jubeljahr feiern. Das ging nicht zuletzt damit einher, dass Menschen, die sich in Schuldknechtschaft befanden, wieder ihre Freiheit geschenkt wurde. In der katholischen Kirche geht auch die Tradition des Heiligen Jahres auf diese Bibelstelle zurück, das ja auch aktuell wieder begangen wird. Ein Anliegen, das sicherlich nicht bis alle Jubeljahre Zeit hat, aber dessen ursprünglichem Gedanken sehr nahe kommt, bringt das Bündnis Erlassjahr 2025 lautstark zur Sprache. Die Macherinnen und Macher, darunter auch das kirchliche Hilfswerk Miserior, sind davon überzeugt, Entwicklung braucht Entschuldung. Staaten im globalen Süden müssen raus aus der Schuldenspirale, wenn ein wirklicher ökonomischer Aufbruch möglich sein soll, der also möglichst vielen Menschen Wohlstand und Sicherheit verspricht. Zu viele Länder sind teils seit Jahrzehnten überschuldet. Mein Kollege Jonathan Burger aus unserem Podcast-Team hat darüber mit Marlina Stutz gesprochen. Sie ist als politische Referentin für die Initiative Erlassjahr.de Entwicklung braucht Entschuldung e.V. tätig. Marlina Stutz und das Erlassjahr 2025. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Stutz, welche großen kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Player und welche Kernforderungen verbergen sich denn genau hinter der Kampagne Erlassjahr?
Wir sind ein Bündnis, ein deutschlandweites Bündnis, Erlassjahr.de heißen wir. Und als Bündnis haben wir eben über 500 Mitträgerorganisationen in ganz Deutschland. Da kann man sich schon vorstellen, bei 500 sind da kleine und große dabei. Also so aus dem eher säkulareren Bereich sind das zum Beispiel Länderinitiativgruppen, Koordinierungskreis Mosambik oder Informationsstelle Peru oder ähnliches oder auch ATTAC-Regionalgruppen. Und dann haben wir natürlich sehr viele Mitträger aus dem kirchlichen Bereich. Dazu zählen ja kleinere Kirchengemeinden, aber auch Landeskirchen, Bistümer und natürlich auch Akteure wie Brot für die Welt oder Miserior. Und genau, dann hatten Sie nach den Kernforderungen gefragt. Da leicht sich auch schnell immer ein Missverständnis aus unseren Namen rein. Wir heißen ja Erlassjahr und unsere Kernforderungen sind aber wirklich struktureller Art. Also wir fordern jetzt primär nicht eine einmalige Schuldenstreichung, was man vielleicht denken könnte, sondern wirklich ja strukturelle Reformen. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass die internationalen Regeln, in deren Rahmen eben Kreditgeschäfte international überhaupt stattfinden, grundlegend reformiert werden. Und zwar für den gesamten Schuldenzyklus, wie man dann so schön sagen kann, also von der Kreditaufnahme bis zur Rückzahlung. Und einen besonderen Fokus legen wir dabei eben auf die Rückzahlung beziehungsweise auf die Situation, wenn die Rückzahlung nicht mehr möglich ist oder nur möglich wäre, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen dadurch kommt. Und da hantieren wir häufig mit dem Catchword, sag ich mal, Staateninsolvenzverfahren, also da fordern wir ein faires, transparentes Staateninsolvenzverfahren, also im Prinzip eine Möglichkeit, aus einer solchen Überschuldungssituation rauszukommen, durch auch Schuldenstreichung.
Was passiert denn aktuell, wenn Staaten ihre Rückzahlungen nicht mehr wie vereinbart leisten können? Privat käme irgendwann der Gerichtsvollzieher oder es wäre eine Privatinsolvenz nötig? Bei Staaten scheint das ja nicht eins zu eins übertragbar zu sein, auch wenn sie jetzt schon das Wort der Staateninsolvenz ins Gespräch gebracht haben.
Genau, aber der große Unterschied ist, dass wir das eben aktuell für Staaten nicht haben. Also kein geregeltes Staateninsolvenzverfahren, während wir es eben, wie Sie gesagt haben, für Privatpersonen haben, auch für Unternehmen haben, auch länderübergreifende Regelungen da ja haben. Bei Unternehmen braucht man das ja auch. Also da haben wir es ja auch durchaus mit länderübergreifenden Regelungen zu tun. Und für Staaten haben wir aber ein solches geregeltes Verfahren nicht. Deswegen ja, wird die internationale Schuldenarchitektur dann häufig auch als Non-System beschrieben, also als ein System, was eigentlich dadurch gekennzeichnet wird, dass es keine Regeln gibt oder eben ungenügende Regeln oder große Regelungslücken. Und das heißt erstmal ganz einfach, dass wenn ein Land in die Situation kommt, Rückzahlungen nicht mehr leisten zu können, es eben nicht diesen einen Adressat gibt wie den Gerichtsvollzieher oder das Gericht, wo man Insolvenzverfahren einleiten kann, sondern zunächst überhaupt auch als erster Schritt der Adressat gar nicht ganz klar ist, an wen wendet man sich jetzt. Man hat es mit zig Akteuren zu tun, mit ganz vielen unterschiedlichen Gläubigern und es gibt kein Verfahren, in dessen Rahmen man eine Restrukturierung, also eine Umschuldung mit all diesen Gläubigern gemeinsam verhandeln könnte. Und es gibt auch keine, ja, dann irgendwie international verbindlichen Regeln, die für dieses Verfahren gelten, sondern was dann häufig passiert, ist, dass sich ja, einzelne Gläubigerstaaten, wie zum Beispiel Deutschland, hält auch einige Forderungen, mit anderen Staaten zusammentun. Also Deutschland jetzt auch schon seit über 70 Jahren oder seit fast 70 Jahren nächstes Jahr mit anderen Staaten zusammengeschlossen ist und sagt, okay, wenn ein Land Umschuldungsverhandlungen führen will, dann tun wir das in den sogenannten Pariser Club, also in dem Zusammenschluss mit anderen Gläubigerstaaten und dort verhandeln wir dann. Aber das ist eben auch nur ein Zusammenschluss von einigen Staaten und nicht von anderen Akteuren, die auch Schuldtitel halten. Und wie dann zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber wie dann vielleicht private Investmentbanken und Investmentfonds überhaupt auch beteiligt werden, das ist alles im Prinzip nicht vernünftig geregelt. Und ja, dann kommt natürlich abgesehen davon, dass es sozusagen fragmentiert ist, natürlich auch aufgrund dieser mangelnden Regelungen ziemlich schnell eine Machtfrage sozusagen sehr stark ins Spiel. Also es kann sich im Prinzip der durchsetzen, der am längeren Hebel sitzt. Und das sind leider fast immer die Gläubiger, die eben dann sehr stark durchsetzen können, ihre Rückzahlungen sehr umfangreich zurückzubekommen, auch wenn wir das aus Menschenrechtsperspektive häufig die Notwendigkeit sehen würden, dass da größere Streichungen gewährt werden.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Deutschland ist seit knapp 70 Jahren in der Rolle als Gläubiger, also als Kreditgeber. Wie kam es denn, wenn man das in einer Antwort überhaupt kompakt zusammenfassen kann, denn überhaupt zum Problem der Überschuldung von Staaten des globalen Südens? Und welche Schritte wurden dagegen vielleicht bereits in den vergangenen Jahrzehnten unternommen?
Ja, eine gute Frage. Könnten wir natürlich jetzt sehr lang zurückgehen. Genau, ich hatte eben gesagt, Deutschland ist seit 1956 in so einem Gläubigerclub, eben diesen Pariser Club zusammengeschlossen. Als Gläubiger aufgetreten ist Deutschland auch schon davor und auch andere Akteure. Und auch Schuldenkrisen, Staatsschuldenkrisen sind schon ein deutlich älteres Phänomen. Also wir können da ewig lang zurückgehen, aber so in den modernen Phänomenen sozusagen sehen wir das seit mindestens gut 200 Jahren, dass es regelmäßig zu Krisen kommt. Und übrigens auch in den frühen, im 19. Jahrhundert und auch noch im frühen 20. Jahrhundert waren auch europäische Staaten sehr viel betroffen, haben auch sehr umfangreich Streichungen erhalten. Und Deutschland ist da auch ein sehr gutes Beispiel für. Deutschland hat nämlich sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine sehr, sehr umfassende Streichung 1953 erhalten, die, so legen es zumindest einige Historiker aus, durchaus für das deutsche Wirtschaftswunder mitentscheidend war. Und genau, deswegen erstmal sozusagen ist festzustellen, dass so Schuldenkrisen ein immer wieder kommendes Phänomen im modernen Kapitalismus sind. Und jetzt die Schuldenkrise von Ländern des globalen Südens, die haben wir natürlich beobachten wir vor allen Dingen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also nach der formalen Unabhängigkeit. Und wenn Sie nach den Ursachen fragen, dann ist natürlich auch die Kolonialgeschichte sozusagen ein wichtiger Faktor, der sich immer noch in den heutigen Wirtschaftsbeziehungen niederschlägt. Der Großteil der Länder wurde eben auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet, eigentlich unter der Zeit, während sich eben wirtschaftlicher Produktivität im globalen Norden auch aufgrund dieser billigen Rohstoffe, Arbeitskraft und so weiter enorm angestiegen ist. Und das hat natürlich erstmal zu einem ganz großen Ungleichgewicht nach dann der formalen Unabhängigkeit geführt. Ein wirtschaftlichen Ungleichgewicht, was sich dann aber auch im politischen Ungleichgewicht niederschlägt. Also wenn wir uns heutige Handelsverträge anschauen, dann sind ja immer noch sozusagen sehr unfair in sehr vielen Bereichen, was es Ländern sehr schwierig macht, sich von so einem ja schädlichen Exportwirtschaftsmodell auch zu lösen. Und dann kommen aber noch mehr strukturelle Ungerechtigkeiten dazu, die es Ländern des globalen Südens erschweren, die Schuldensituation. Weil ist es wirklich nicht das Gleiche, sozusagen. Wir haben auch in Deutschland oft die Thematik, zu Staatsschulden und wie viel kann der Staat aufnehmen. Aber es ist wirklich ein ganz anderes Phänomen, über das wir reden. Das liegt zum Teil daran, dass natürlich Länder im globalen Süden viel, viel höhere Zinsen zahlen müssen. Also die sind durchschnittlich 4 bis 10 Mal so hoch wie in Deutschland. Das führt natürlich schnell dann zu einer viel höheren Last.
Anders geratet werden wahrscheinlich auch.
Ja, ganz genau. Natürlich spielen da auch die Ratings eine große Rolle, sind auch ein Thema, was von Ländern des globalen Südens immer wieder angeführt wird, auch in Reformprozessen so, dass sie sich da benachteiligt fühlen. Und ein großer Faktor ist eben auch, dass Länder im globalen Süden zum Großteil die Schulden in ausländischer Währung aufnehmen müssen. Also Deutschland ist fast ausschließlich in Euro verschuldet, ja, in der Landeswährung. Länder im globalen Süden sind zum ganz großen Teil in US-Dollar verschuldet und auch daraus resultieren dann wieder andere Abhängigkeiten und die Verschuldung resultiert dann einfach in einen anderen Druck, nämlich einen Druck, Exporte zu erwirtschaften, Druck, weiter in dieser Exportabhängigkeit auch zu bleiben. Und
eben nicht die Möglichkeit zu haben, die Wirtschaft zu diversifizieren, mehr verarbeitende Industrie selber schon im Land zu haben und sich dann für eine breitere Basis zu stellen.
Genau, das macht es zumindest deutlich schwieriger, wenn man sozusagen unter den akuten Druck steht, möglichst schnell sozusagen Exporte Normen zu generieren, weil erstmal, und das ist wieder auch die Frage des Ungleichgewichts, ja, nach dem erstmal ist man natürlich bei weiterverarbeiteten Produktion und technologisch anspruchsvolleren Sachen sehr groß im Nachtreffen sozusagen. Ne? Also das ist sehr schwierig und vor allen Dingen, wenn man da eben unter dem Druck steht, möglichst schnell Gewinne zu erzielen oder Einnahmen zu erzielen. Und genau, also sehen wir eigentlich sozusagen so eine Vielfältigkeit an Faktoren. Es kommt auch noch hinzu, für einige Staaten zumindest, die im Moment besonders betroffen dann auch von Klimawandel sind, dass auch das natürlich zu einer besonders großen Vulnerabilität führt. Das sehen wir besonders bei Inselstaaten, karibischen Inselstaaten zum Beispiel, sehr stark betroffen. Und sie hatten aber eben auch schon gefragt nach Schritten, die da unternommen wurden. Und da kann man sagen, dass also auch Alassia ist jetzt schon als Bündnis, gibt es uns seit über 20 Jahren mittlerweile in Deutschland. Also seit über 20 Jahren kämpfen wir dafür, eben fairere Strukturen, fairere Regeln. Und unsere Geschichte geht aber noch weiter zurück, und zwar in die 80er, 90er Jahre, wo es eben auch schon einmal zu einer großen Schuldenkrise im globalen Süden kam, die verschleppt wurde, die sehr unfair angegangen wurde, wo Länder eben immer nur eine ganz kleine Erleichterung in Verhandlungen gewährt wurde, die wieder nicht ausgereicht hat, um der Krise wirklich zu entkommen und sie so eigentlich Jahr für Jahr in der Abhängigkeit gehalten hat. Und damals hat sich eben weltweit Protest dagegen formiert, eben sehr, sehr stark auch von den Kirchen ausgehend. Und da kam es dann zu der großen Kampagne Alassia 2000, wo auch viele Kirchen involviert waren und die auch in Deutschland der Kölner Kette 1999, da vielleicht erinnern sich dann noch die ein oder anderen Hörer innen dran, in Deutschland eine große Mobilisierung geschafft hat, die dann auch dazu geführt hat, dass einigen Staaten Schulden sehr umfangreich gestrichen wurden. Aber das war eben wieder im Prinzip so eine einmalige Aktion und eben nicht das, was ich eingangs schon gesagt habe, wirklich grundlegend die Spielregeln, die Strukturen, die Regeln ändern.
Also eher der Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, genau. Also ich würde es nicht kleinreden wollen für die Länder, die davon profitiert haben damals, aber eben nicht längerfristig, genau. Ja.
Sie hatten gerade schon mal in die Karibik geblickt. Welche Staaten sind denn heute aktuell besonders von Überschuldung betroffen und gibt es ein Land, was Sie vielleicht kurz herausstellen möchten?
Ja, ach, das ist schwierig, weil es so viele sind, die betroffen sind. Vielleicht kann ich ganz paar beispielhafte Strukturen an verschiedenen Ländern kurz erwähnen. Erstmal ist es nämlich interessant eine Ausprägung auch der aktuellen Schuldenkrise, dass Länder weltweit in ganz unterschiedlichen Kontinenten betroffen sind, auch in unterschiedlichen Einkommenskategorien, also Länder im globalen Süden. Also sowohl in Südamerika, Mittelamerika, in Afrika sehr viele, in Asien sind Länder betroffen. Und um so ein bisschen das greifbar zu machen, vielleicht ein paar Beispiele aus Ländern, zu denen wir jetzt in den letzten Jahren sehr eng gearbeitet haben. Dass da einerseits ist das, genau, Sri Lanka, das 2022 eben die Rückzahlung einstellen musste. Man hat auch schon lange davor darüber spekuliert, aber wie es häufig ist, hat das Land eigentlich sehr lange versucht, unbedingt zurückzuzahlen, Umschuldungsverhandlungen zu vermeiden, eben weil die im Moment sehr schwierig sind, hat dann 22 aber die Zahlung einstellen müssen und dann über die letzten drei Jahre im Prinzip Umschuldungsverhandlungen geführt. Und auch da sehen wir, also wir geben jährlich einen Schuldenreport raus und wir bewerten auch Sri Lanka auch nach dieser Umschuldung, die jetzt wirklich sehr kräftezehrend war für das Land, immer noch als sehr hoch belastet. Also nach unserer Sicht hat die Umschuldung nicht zu einer ernsthaften Erleichterung geführt. Man sieht es auch daran, dass die Armutsquote, also die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben in Sri Lanka, über die letzten Jahre auf 25% gestiegen ist. Die war vorher vor der Krise bei 12-13% in etwa. Und ja, auch im ersten Jahr wurden der Umschuldungsverhandlung, das läuft dann immer so, dass der Internationale Währungsfonds, dass da dort ein Kredit aufgenommen wird. Das ist übrigens auch wozu Länder wie Deutschland das Land dann verpflichten, dass sie dort einen Kredit aufnehmen und dann auch die Maßnahmen umsetzen, die dort formuliert werden. Und das hat dann schon im ersten Jahr in Sri Lanka zum Beispiel dazu geführt, dass Sozialleistungen drastisch gekürzt wurden, zum Beispiel Ausgaben für Stromsubventionen, dass über 1 Million Haushalte der Strom abgedreht wurde, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten. Und daran schließen sich natürlich ganz viele Folgeprobleme dann an. Also da sieht man wirklich so die soziale Dimension dieses recht erstmal technischen Themas sehr, sehr beispielhaft. Und wenn wir auf einen anderen Fall gucken, ist das aktuell zum Beispiel Kenia, mit denen wir eng zusammenarbeiten mit Partnern in Kenia. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil Kenia eben ein Land ist, was die Zahlung noch nicht eingestellt hat. Und aus unserem Verständnis befindet sich das Land aber lange in der Auslandsschuldenkrise schon. Also es ist nicht der Faktor, sind die Zahlungen eingestellt, ob wir von einer Krise sprechen, sondern die Belastung ist so hoch und ist für die Bevölkerung so hoch, dass wir eben in Kenia lange von einer Krise sprechen. Und in Kenia werden eben auch Sozialausgaben massiv gekürzt. Vor allen Dingen wird versucht, Steuereinnahmen irgendwie zu erhöhen, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und vielleicht hat man das auch hier in Deutschland mitbekommen, dass es eben im Zuge von so Steuererhöhungen, die dann auch eben vor allen Dingen die auch einkommensschwächsten Gruppen in der Bevölkerung besonders stark betroffen hätten, zu massiven Protesten gekommen ist. Letztes Jahr schon, dieses Jahr wieder. Und im Zuge dessen eben auch viele Menschen ihr Leben verloren haben, von den kenianischen Sicherheitskräften erschossen wurden. Und da kann man jetzt sagen, na gut, das ist halt ein Problem der kenianischen Sicherheitskräfte, die gehen offenbar nicht korrekt vor, aber damit macht man es sich halt so einfach, weil auch Kenia ist in ein IWF-Programm. Der IWF hat die Auflagen gesetzt, eben diese Steuern zu erhöhen, hat vorausgesehen, dass das zu Protesten führen wird und hat trotzdem sozusagen Druck ausgeübt, dabei zu bleiben bei diesen Maßnahmen. Und da stehen wir, glaube ich, in der Mitverantwortung, sozusagen für Strukturen zu sorgen, die ja die Umschuldung Ländern erleichtern, ermöglichen, damit es eben eine Alternative gibt zu solchen Wegen. Und wenn ich da vielleicht noch ein letztes Beispiel.
Ja, gerne.
Genau, Richtung Karibik, eher von Surinam, ist nämlich ein sehr dramatischer Fall, kann man sagen, der letzten Jahre. Auch Surinam hat Umschuldungsverhandlungen geführt, schon seit 2020. Dort haben sie sich noch länger gezogen als im Falle von Sri Lanka, so über 4 Jahre. Und in Surinam waren vor allen Dingen private Investmentfonds die größten Gläubiger. Und man muss wissen, dass der IWF, wenn der eben so ein Kreditprogramm dann vergibt, der ist auch derjenige, der anfangs dann eigentlich berechnet, welche Maßnahmen A muss das Land umsetzen, aber B, welche Erleichterungen sollen auch die Gläubiger gewähren. Und dann wieder dieses Non-System, über das ich eingangs gesprochen habe, dann sagt der IWF das, welche Erleichterungen sollen die Gläubiger gewähren, aber es gibt überhaupt gar keine Mechanismen, die die Gläubiger verpflichten, die tatsächlich zu gewähren. Und in Surinam haben die privaten Akteure einfach gesagt, nein, das ist uns zu viel, das machen wir nicht, wir sitzen das aus. Anfangs hat die surinamische Regierung noch sehr darauf gepocht, das durchzusetzen, aber die Regeln sind eben auch so anders als ein Privatinsolvenzverfahren, wo, wenn man das in Verfahren einleitet, erstmal Rückzahlung sozusagen gestoppt wird, ist das bei Staaten dann eben auch nicht so. Das heißt, die privaten Akteure haben da von Verzugszinsen in der Zeit profitiert, von über 13%, und der Druck wurde immer größer auf die surinamische Regierung, und letztendlich hat sie einen aus unserer Sicht sehr, sehr unvorteilhaften Deal dann zugestimmt. Die Privaten haben deutlich weniger Erleichterungen gewährt, als der IWF das eigentlich ursprünglich gefordert hat. Und die Privaten haben noch durchsetzen können, dass sie von zukünftigen Ölannahmen mit profitieren und quasi entschädigt werden für die Erleichterungen, die sie jetzt gewährt haben, obwohl Erleichterung wirklich fast ein zu großes Wort dafür ist. Also es ist eine minimal geringerte Profitrate, die sie erzielen. Das sind nicht irgendwie echte Streichungen. Ja, und jetzt wird vor der Küste in Suriname in sehr, sehr großem Stil neue Ölfelder erschlossen und Offshore-Ölförderungsanlagen in Betrieb genommen. Und das ist auch was, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass eben dieser Druck, auch diese Rückzahlungen zu leisten, Länder eben auch dazu treibt, solche Ressourcen dann eben auch auszubeuten. Ich sage nicht, dass das jetzt sozusagen per se auf gar keinen Fall passieren würde, wenn es keine Rückzahlungsdruck gäbe, aber der Druck ist eben was, was es Ländern schwieriger macht und was es auch der Zivilbevölkerung, die sich vielleicht dagegen stellt, schwieriger macht, ja, ihre Forderung durchzusetzen. Genau, und das ist im Prinzip auch klimapolitisch eine riesige Katastrophe eigentlich.
Es gibt den IWF als einen großen Akteur, Staaten vergeben Kredite untereinander und es gibt die privaten Gläubiger, das haben wir jetzt schon gehört.
Ja.
Welche Rolle kann denn dann die Bundesrepublik Deutschland als eine große Wirtschaftsnation, aber eben als nur eine unter vielen im Konzert der Gläubiger denn leisten und welchen Beitrag kann speziell Deutschland leisten, um der Überschuldung zu begegnen?
Ja, eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage, weil das häufig auch aus dem Blick gerät, wer dann eigentlich die Gläubiger sind. Also ich glaube, in der allgemeinen Wahrnehmung stellt man sich meistens vor, dass das so ein zwischenstaatliches Geschäft ist. Eben Deutschland ist Gläubiger, Suriname ist Schuldner oder auch China ist Gläubiger, ja, ein wichtiger neuer Akteur. Aber wie Sie gesagt haben, sind eben private und sogenannte Multilaterale auch sehr, sehr wichtige Akteure in diesem Kreditgeschäft. Also Private halten rund 60% der Forderungen. Also es sind Investmentbanken, Investmentfonds, Akteure wie BlackRock, aber auch Rohstoffunternehmen. Ja, die halten 60% aller ausstehenden Forderungen gegenüber Ländern im globalen Süden. Oder knapp 60. Und Multilaterale, zu denen unter anderem der IWF zählt, aber auch noch andere wie die Weltbank und weitere, die halten nochmal fast 30%. Und dann merkt man schon, es ist nicht mehr viel übrig. Es sind nur noch 13%, die dann von Staaten, anderen Staaten gehalten werden. Und Deutschland ist zwar noch ein relativ großer Gläubiger, so der viertgrößte, aber mit riesigem Abstand zu den wirklichen Big Playern sozusagen. Also deswegen, wenn wir in Deutschland über die Thematik sprechen, dann geht es viel weniger darum, also es geht auch darum, dass Deutschland in einem oder anderen Fall Schulden streichen sollte. Aber es geht viel mehr darum, dass Deutschland sich in den internationalen Prozessen für faire Regeln einsetzt, dass Deutschland sich dafür einsetzt, mit als sehr wichtiges Land innerhalb zum Beispiel des IWFs und anderer Finanzinstitutionen, dass sich auch diese Institutionen beteiligen, weil aktuell ist die ja ungeschriebene Regel, aber mit aller Macht durchgesetzte Regel, dass zum Beispiel der IWF nie Schulden erlässt, also überhaupt gar keine, sondern immer außen vor bleibt und auch die Weltbank und andere Multilaterale. Und da ist unsere Forderung, dass Deutschland eben da über sein Stimmrecht in diesen Institutionen sich anders positioniert und darauf hinwirkt, dass diese Institutionen zum Beispiel ihrerseits Schulden streichen und dann aber auch sich dafür einsetzt, verbindliche Regeln zu schaffen, die die privaten Akteure in die Pflicht nehmen. Weil das kann man eben nicht den Investmentmanagern überlassen, ob sie sich das jetzt selbst nach Gutdünken entscheiden, ob sie Schulden streichen oder nicht, sondern da braucht es eben klare Regeln.
Die Volksrepublik China ist ja inzwischen nicht nur zu einem mächtigen geopolitischen Akteur geworden, sondern auch ein großer Gläubiger für viele Staaten im globalen Süden. Vielleicht haben das auch viele unserer Hörerinnen und Hörer verfolgt. China finanziert häufig Infrastrukturmaßnahmen in Lateinamerika, in Afrika, andernorts, welche dann mit Kreditzahlungen von betroffenen Staaten einhergehen. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung und wie tritt China hier auf?
Ja, ich würde das mal versuchen, aus eben einer sehr engen, wieder schuldenpolitischen Sicht zu beantworten, weil natürlich sind mit diesen Investments auch, gehen auch andere Fragen einher, wieder klimapolitischer, auch menschenrechtlicher Art bei manchen Arbeitsbedingungen, wo ich aber überall nicht Experte jetzt für bin. Aber aus schuldenpolitischer Sicht sehen wir erstmal, dass China seit den 2000ern, insbesondere seit 2010, dann massiv Kredite vergeben hat, auch im Rahmen der sogenannten Neuen Seidenstraßeninitiative, von denen man vielleicht schon gehört hat. Und das ist mittlerweile aber auch schon wieder rückläufig. Also so der Peak ist irgendwie lange erreicht. Also wir sehen nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube seit 2019 auch schon wieder einen starken Rückgang in der Kreditvergabe. Aber ja, China ist dadurch zum sehr wichtigen Akteur geworden und unter den staatlichen Gläubigern auch der wichtigste. Also unter den staatlichen Gläubigern ist China der allergrößte Akteur. In etwa noch daran kommt Japan, den man vielleicht auch immer gar nicht so auf dem Schirm hat, aber tatsächlich auch sehr, sehr großer Kreditgeber, muss man sagen, aber auch noch deutlich zu deutlich niedrigeren Zinsen als China das macht. Also bei China ist das wirklich ein reines Wirtschaft oder nicht rein, das wäre immer, aber ein sozusagen sehr klar wirtschaftliches Konzept. Also läuft ja auch unter dem Motto Trade No Aid, also auch in Ablehnung zu einer in Anführungszeichen Entwicklungshilfepolitik, die bei vielen Staaten auch nicht mehr sozusagen ja gut geschmeckt wird. So. Genau, und China ist da ein sehr wichtiger Akteur geworden. Aber man muss das eben einbetten, was ich eingangs gesagt hatte oder eben gesagt hatte, dass insgesamt die staatlichen Gläubiger eben nur 13% aller Forderungen halten. Und von diesen 13%, da ist China sehr wichtig. Ich glaube, es sind ungefähr 6%, die dann China sozusagen insgesamt hält, von allen ausstehenden Forderungen. Aber man darf eben die ganzen anderen nicht aus dem Blick lassen. Und auch wenn wir da Transparenzprobleme haben, dann zeigen die Daten doch, dass der Großteil eben der privaten Akteure eben in den westlichen Ländern sitzen, in den USA sitzen, in Europa sitzen. Und genau, das ist, glaube ich, das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Vielleicht kann ich noch anfügen. Es gibt nämlich auch immer einen großen Streit darum oder eine Debatte oder es ist viel im Diskurs, ob China den Schulden überhaupt bereit ist, Schulden zu streichen. Und man kann da nicht sagen, dass China sich per se ganz groß da anders auftritt als jetzt die westlichen Gläubigerstaaten zum Beispiel. Es ist schon so, dass es die Verhandlungen im Moment sozusagen nochmal verkompliziert. Das liegt aber einfach auch daran, dass eben die westlichen Staaten seit diesen 70 Jahren in gemeinsamen Gläubigerclubs zusammengeschlossen sind, während China da nicht mit dabei ist. Und wenn man jetzt eben Verhandlungen führt, wie in Sri Lanka zum Beispiel, aber auch in Sambia, wo dann auch China als wichtiger Akteur mit dabei ist, dann verkompliziert das die Verhandlungen eben und dann verlängert das auch nochmal mehr. Aber genau, es ist von den Daten, die wir sehen, es ist nicht so, dass China jetzt per se keine Schuldenerleichterung gewähren würde.
Seit gut 100 Tagen ist jetzt eine neue Bundesregierung im Amt. Wie bewerten Sie denn das, was sich die neue schwarz-rote Bundesregierung in Sachen Schuldenpolitik international vorgenommen hat? Vielleicht auch im Vergleich zu dem, was die Ampelkoalition in den letzten 4 Jahren erreichen konnte.
Ja, das ist beides ein bisschen ernüchternd, um ehrlich zu sein. Also wenn wir auf die Ampelregierung schauen, dann war es da zumindest im Koalitionsvertrag sehr viel stärker noch Thema, als es das jetzt beim neuen Koalitionsvertrag ist. Oder beziehungsweise auch noch mit ein bisschen stärkerer Sprache Thema. Also da stand durchaus das Stichwort Staateninsolvenzverfahren drin. Und die Ampelregierung hat durchaus auch die eine oder andere Initiative verfolgt. Unter anderem eben dieses Thema private Gläubiger in die Pflicht nehmen, war ein Thema, dem sich die Ampel ein Stück weit angenommen hat. Allerdings letztendlich auch nicht mit wirklich konkreten Outcome. Ganz konkret ging es darum, dass wir auch gerne ein Gesetz in Deutschland gesehen hätten, was, ich sag mal ganz runtergebrochen, im Prinzip private Gläubiger noch nicht mehr verpflichtet hätte, sich im gleichen Umfang zu beteiligen, wie Deutschland sich beteiligt an Schuldenerleichterungen. Aber was es eben privaten Gläubigern nicht möglich gemacht hätte, Forderungen in größerem Umfang vor deutschen Gerichten einzuklagen, als eben Deutschland auch Erleichterungen gewährt. Also sag mal, wenn Deutschland 30% Erleichterungen gewährt in der Umschuldung, dann hätten Private auch nur noch 70% einklagen können vor Gerichten. Also im Prinzip ein Baustein von so normalen Insolvenzverfahren auch für Privatpersonenunternehmen, der natürlich sozusagen wichtig ist, dass man da nicht mehr die vollen Forderungen einklagen kann. Das hätten wir gerne in Deutschland gesehen. Das lief unter dem Stichwort so Safe Harbor Gesetz, weil Deutschland damit zu einem sicheren Hafen für Schuldnerländer geworden wäre. Und da hat zum Beispiel das BMZ unter Schulze über die GEZ eine Studie in Auftrag gegeben, eine Expertenstudie, die auch dann zu dem Ergebnis kam, ja, so ein Gesetz wäre in Deutschland umsetzbar, würde auch einen sinnvollen Beitrag spielen. Aber ja, viel weiter ist es da dann auch nicht gegangen, obwohl auch einige Parlamentarier sich dem Thema so angenommen hatten. wir hatten so durchaus noch bis in den Herbst letzten Jahres da die Hoffnung und dann mit Regierungsauflösung war es irgendwie klar, okay, das wird auch nichts mehr. Das haben wir sehr bedauert. Und von der jetzigen Regierung ist in dem Bereich bisher sehr viel weniger noch zu hören. Also im Koalitionsvertrag taucht zwar das Thema Schuldenkrise auf, aber sehr, sehr vage, sehr unkonkret. Und ja, auch was andere Äußerungen zu dem Thema angeht, sind die bisher sehr spärlich und sehr, sehr vage. Man kann es auch noch ein bisschen schärfer formulieren, weil wir auch gerade eine sehr wichtige Konferenz zu unserem Thema hatten, die vierte UN-Entwicklungsfinanzierungskonferenz, die im Juni, Juli in Sevilla stattgefunden hat und bei der es genau um diese Themen ging. Und da haben Länder des globalen Südens sehr progressive und konstruktive Vorschläge eingebracht, die eben von nicht nur Deutschland, aber von den EU-Staaten und den Nordstaaten extrem blockiert, extrem verwässert wurden. Also da ist sogar Deutschland nicht nur sozusagen, ja, hat nicht eigene Initiativen eingebracht, die wir jetzt besonders begrüßenswert halten, für besonders begrüßenswert halten, sondern hat wirklich aktiv blockiert, was uns sehr enttäuscht hat. Da muss man allerdings auch ein bisschen sagen, ob das sozusagen jetzt schon ganz gezielt Position der neuen Bundesregierung war, würde ich noch nicht mal unbedingt so lesen, sondern das ist eher so ein bisschen sozusagen eingefleischte, auch in den Ministerien eingefleischte Position, die dann schon immer vertreten wird. Also da weiß ich nicht, da würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die andere Bundesregierung sich da noch, die alte Bundesregierung sich da anders verhalten hätte.
Sodass wir vielleicht nach 400 Tagen im Amt nochmal über das Thema sprechen sollen.
Ja, unbedingt. Also ich komme gerne wieder als Gast.
Sie hatten es ganz am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, in dem Bündnis Erlassjahr.de sind über 500 Organisationen zusammengeschlossen, darunter auch viele kirchliche. Zum Abschluss deshalb die Frage, welchen Beitrag können denn speziell die Kirchen, ihre Hilfswerke, aber auch Kirchengemeinden, Christinnen und Christen vor Ort leisten, um auf das Problem immer wieder aufmerksam zu machen und es nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein dringen zu lassen?
Ja, genau dabei können unsere Mitträger eine enorm wichtige Rolle spielen, weil als hauptamtliches Team sind wir dann eben auch eine sehr kleine Geschäftsstelle. Also wir sitzen dann hier in Düsseldorf auch nur so zu viert und können eben nur begrenzt viele Podcast-Gespräche und Co. führen, um das Thema so in die Breite zu tragen. Und da übernehmen unsere Mitträger eben eine super wichtige Rolle, das immer wieder ja in die Breite zu tragen, das immer wieder zum Thema zu machen. Und man findet da auch bei uns viel Material und viel Anregungen. Also wir haben zum Beispiel im Moment die Erlassjahr 2025 Kampagne laufen, bei der man auch noch Stützerorganisation werden kann. Noch ein bisschen niedrigschwelliger, als dann auch direkt vielleicht Mitträger bei uns im Bündnis zu werden, was man aber auch sehr gerne machen kann. Und genau, zum Beispiel auf der Seite Erlassjahr 2025 findet man auch viele Materialien, zum Beispiel für Gottesdienste, wie man das Thema thematisieren kann. Aber wir haben auch Mitmachangebote für Stadtfeste und Co., also ganz vielfältige Art. Und wir sammeln auch im Moment da noch bis zum 6. Januar 2026, also bis zum Ende des Erlassjahres 2025, sammeln wir da auch Unterschriften. Und da kann man natürlich auch so dezentrale Veranstaltungen damit verbinden, Unterschriften zu sammeln, was uns sehr freut, wenn die hier bei uns immer einflattern und wir die ja ergänzen können. Wir haben schon mehr als 70.000 Unterschriften dazu gesammelt, was uns sehr freut. Und da sind die dezentralen Akteure eben ganz wichtig.
Also durchaus einiges, was man auch vor Ort tun kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Frau Stutz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war Jonathan Burger im Gespräch mit Marlina Stutz von erlassjahr.de. Wenn ihr mehr zu der Initiative erfahren wollt, dann findet ihr den Link zu erlassjahr.de natürlich auch in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Wie blickt ihr auf die globale Verteilung von Armut und Reichtum und die Abhängigkeiten zwischen Nord und Süd? Welche Vorschläge aus unserem heutigen Gespräch haltet ihr für vielversprechend? Wo habt ihr andere Meinungen? Kommentiert gern auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Dort findet ihr auch zahlreiche interessante Veranstaltungen des Herbstprogramms der Katholischen Akademie, das in diesen Tagen begonnen hat. Vielleicht sehen wir uns ja direkt bei unseren beiden Angeboten auf dem Kulturkirchentag in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz, jetzt am letzten Augustwochenende. Mit dem Film Das leere Grab und einem anschließenden Gespräch geht es auch dort bei uns um die wechsel- und leidvolle Geschichte der Beziehung zwischen den Staaten im globalen Norden und im Süden. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen im Podcast, dann abonniert uns bitte, um künftig nichts mehr zu verpassen auf diesem Kanal. Und sagt gerne euren Freundinnen oder Bekannten, die sich auch für die Themen interessieren, die wir hier so behandeln, dass es uns gibt. Vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank fürs Weitersagen und uns die Treue halten. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.